Wir sind beim Thema Körper und Körperweiterung. Hallo. Schnell ein Pässe suchen. Da haben wir jetzt ein bisschen wiederholt. Wir haben über die Charakteristik gesprochen und wir haben letztes Mal schon den folgenden Satz an der Tafel stehen gehabt, Satz 1,4. Wenn K0 den Primkörper von K bezeichnet, K weist den ganzen Teil im Körper, K0 zur Erinnerung, der Primkörper, das ist der Durchschnitt über alle Teilkörper von K. Dann wollen wir jetzt zeigen, dass K0 als Körper isomorph ist zum Körper Q der rationalen Zahlen oder aber es gibt eine Primzahl P, derart, dass K0 isomorph ist zu Z modulo PZ. Und das beweisen wir jetzt. Wir beginnen den Beweis mit einer Hilfsabbildung. Diese Hilfsabbildung heißt Phi und die geht von den natürlichen Zahlen mit 0 in den Primkörper K0 hinein. Ist. Und das ist auch der Grund, warum wir auf diese beiden Fälle kommen, die im Satz stehen. Legen wir also los mit dem ersten Fall. Die Charakteristik von K0 ist 0. Dann folgt aus der Behauptung, schon einen Zielbereich. Wenn jetzt die Abbildung injektiv ist, dann kann ich mir das Bild angucken. Das ist eine Teilmenge des Zielbereichs. Und wenn ich die Abbildung einschränke im Zielbereich, wenn ich also sage, ich verkleinere den Zielbereich künstlich und nehme nur das Bild, dann wird die Abbildung bijektiv. Denn sie war vorher schon injektiv und wenn ich da im Zielbereich einschränke, bin ich auch subjektiv. Dann ist die Abbildung subjektiv, nicht ich. Und dann bekomme meine bijektive Abbildung. Indem wir das also tun, indem wir einfach gucken, was ist denn das Bild von Phi innerhalb von K0, sehen wir eine Struktur innerhalb von K0 und eine bijektive Abbildung von N0 da drauf. Oder anders gesagt, wir sehen innerhalb des Körpers K0 eine Menge, die sich so verhält wie die natürlichen Zahlen. Sieht im Prinzip genauso aus, die Elemente heißen nur anders.
Thank you.
Okay, zweiter Fall. Das heißt, N erfüllt auch die Peano-Axiome. Na, dafür müsste man dem N0 eine Struktur geben, also sowas wie Halbgruppe oder so. Dann könnte man davon einen Isomorphismus sprechen. Aber da wir diese Struktur nicht kennen, habe ich das Wort Isomorph nicht benutzt. Danke, sehr gute Frage. Zweiter Fall, naja, K0 hat nicht Charakteristik 0. Dann ist die Charakteristik eine Primzahl. Nennen wir sie P, das passt zu dem P aus der Behauptung. Die gibt es nach Lemma 1,3. Da haben wir uns klar gemacht, dass die Charakteristik 0 oder eine Primzahl ist. Wie sieht das Bild von P und der Phi aus? Was muss ich da machen? Was schreibe ich hin? Keine Idee? Ja?
Dann wird einfach P mal die Angst des Körpers aufgebildet.
Richtig.
Und da das ja die Charakteristik ist, da kommt dann das Müll hin.
Wunderbar. Vielen Dank. Genau so ist es. nur ein paar Vorüberlegungen. Sei aus dem Körper K0 und jetzt wählen wir uns aus der Menge 1 bis Q-1 etwas aus, sodass das Bild davon genau das A ist. Und es reicht sich für U-Bilder die Menge 1 bis Q-1 anzugucken, weil wir ja wissen, bis P-1 anzugucken, weil wir ja wissen, dass wenn wir P abbilden, dass dann 0 rauskommt, das heißt, ab da wiederholen sich dann die Bilder, da passiert nichts Neues mehr. Sei also M aus der Menge, na, ich nehme mal die 0 mit dazu, denn A könnte ja auch 0 sein. Sei N aus der Menge 0 bis P-1. Das heißt, n hoch pi ist gleich a. Naja, wenn wir nur dann, wenn n 0 ist, dann kann hier auch 0 rauskommen. Denn ansonsten müssten wir hier bei P vorbeigekommen sein. Vorher kann nicht 0 erreicht werden, weil sonst die Charakteristik des Körpers nicht P wäre, sondern eine kleinere Zahl. Das heißt, wenn wir aus dieser Menge auswählen, dann gibt es nur eine Möglichkeit, wie 0 rauskommen kann, und das ist die 0 selber. Wenn wir etwas aus der Menge 1 bis P-1 uns hernehmen, dann kann das Element A, was rauskommt, nicht die 0 des Körpers sein. Hinein in den Körper K0. Darf ich wischen? warum sage ich das, dass man diese Fortsetzung, dass ich erstmal kurz überlegen muss? Na, weil wir hier, wenn wir versuchen, ich möchte gern 4 auf diese Gleichung anwenden. Auf 1 kann ich das anwenden, das ist kein Problem. Aber bei den Zahlen, die hier stehen, da weiß ich ja nicht Bescheid. N und P sind zwei natürliche Zahlen, aber bei B1 und bei B2 habe ich ja keine Ahnung, die kommen aus Z. Und da darf ich das Phi nicht einfach so drauf anwenden. Da muss ich dann vorher einmal kurz erklären, was ich damit meine. Deswegen habe ich gesagt, wir setzen Phi auf Z fort. Soll ich den anders nennen? Soll ich an das Phi irgendein Zeichen machen? Oh, eine Weihnachtsmannmütze. Phi-Weihnachtsmannmütze. Kann ich das? Moment. So ein bisschen sieht aus wie eine Weihnachtsmannmütze. Es ist einfach so. Phi-Weihnachtsmannmütze geht von Z bis K0. Von Z nach K0 hinein. Und ich habe erklärt, wie es funktioniert. Man setzt es ganz natürlich fort auf minus 1, minus 2 und so weiter, indem man die additiven Inversen in K0 benutzt. Wenn wir das gemacht haben, dann können wir das da oben nehmen und können Phi einfach mal drauf loslassen, beziehungsweise Phi Weihnachtsmannmütze. Und dann bekommen wir... dass die 1 des Körpers K0 dasselbe ist wie die natürliche Zahl 1, die da oben steht, aber darauf angewandt Phi Weihnachtsmannmütze. Da 1 aus N kommt, muss ich die Weihnachtsmannmütze hier nicht hinmalen. Bei den Sachen, die dann kommen, da muss ich die Weihnachtsmannmütze aber zum Teil mit dran malen, weil ich nicht weiß, woher die Sachen kommen. Also ob die aus N kommen oder halt nicht. Das heißt, ich bekomme hier, indem ich die Homomorphie-Eigenschaft sofort draufwerfe, B1 Phi Weihnachtsmannmütze mal N, da schreibe ich jetzt nur Phi, denn bei N darf ich das, plus B2 Phi Weihnachtsmannmütze mal P, da darf ich auch einfach Phi hinschreiben. Und jetzt sehen wir was. P hoch Phi haben wir irgendwo da oben hingeschrieben. Irgendwo. Da oben. Das ist die 0 des Körpers K0. Das heißt, das hier fällt weg. Völlig egal, was die Weihnachtsmannmütze da macht. Es bleibt nur das übrig. So. Diese ganze Rechnung zeigt uns, dass N Phi ein multiplikatives Inverses hat in K0. Und zwar diesen Eumel hier, B1, Phi Weihnachtsmannmütze. Und das heißt, wenn wir dann Phi anwenden, dann landen wir hier und hier. fort und müssen nicht irgendwas kürzen. Was kommt hier also insgesamt raus? Wir haben gesehen, wie man damit rumrechnen kann. Wir haben gesehen, wie wir multiplikative Inverse finden. Insgesamt sehen wir, dass das Bild von Phi ein Teilkörper von K0 ist. Und dieser Teilkörper hat genau P Elemente. Dass dann das Rechnen in diesem Körper sich so anpasst. fertig und kommen als nächstes zu Abschnitt 2 und dem letzten Abschnitt in diesem großen ersten Teil der Vorlesung, nämlich Körpererweiterung. Ich möchte ein bisschen was über Körpererweiterung erzählen und warum die wichtig sind, bevor ich die angehenden Sekundarschullehrer sozusagen in die Freiheit entlasse. Verschiedene Bezeichnungen. Ich habe mich an eine gewöhnt, ehrlich gesagt, die ein bisschen aussieht, als würde man eine Faktorgruppe bilden. Manche Leute verwirrt das, aber ich habe noch keine Notation gefunden, die nicht für irgendeine Verwirrung sorgt. Und deswegen nehme ich halt die. Wir schreiben das also so: L-K. Die Bezeichnung dafür ist L über K, so wie beim Gelogen-Symbol, A über P. L über K. Und das heißt Körpererweiterung. Und damit ist einfach nur gemeint, K ist ein Teilkörper von L. Fertig, mehr ist es. Nicht nur quasi per Unfall wahrzunehmen, sondern manchmal lohnt es sich, die absichtlich wahrzunehmen. Aber das führt hier viel zu weit. Da dieses Kapitel 2 so kurz ist, mache ich es wieder so, dass ich nicht eine Generalvoraussetzung hinschreibe, die ich dann ganze dreimal zitiere, sondern ich sage jetzt einfach L über K ist eine Körpererweiterung. Da kommen jetzt 2, 3 Resultate und Beispiele und das war's. Danach vergessen wir das wieder oder wir freuen uns auf die Vorlesung. Ich habe ja schon ein bisschen motiviert, warum man Körpererweiterung braucht. Da werde ich auch gleich noch mehr zu sagen. Wir sollten aber vielleicht zuerst noch 1, 2 Definitionen machen und dann ein Beispiel, um zu sehen, was wir da eigentlich schon alles wissen. Tatsächlich sind uns Körpererweiterungen schon ständig über den Weg gelaufen, wir haben sie nur nicht so genannt. Gut, zum Beispiel gibt es sowas wie den Erweiterungsgrad. Der Erweiterungsgrad ist ein Maß dafür, wie weit der große Körper vom kleinen Körper weg ist. Also wie viel größer der ist. Und die formale Definition ist folgende. Da müssen wir einmal kurz überlegen, was wir eigentlich für Strukturen haben. Wir haben unten einen Körper K, wir haben oben einen Körper L, der möglicherweise größer ist. Und dieser Körper L hat eine Körpermultiplikation. Ist ja ein Körper. Und hier kommt ein kleiner Trick. Wir vergessen einfach mal kurz, dass L eine eigene Körpermultiplikation hat. Und wir schränken die Multiplikation ein und erlauben nur Produkte, bei denen ein Faktor aus L kommt und ein Faktor aus K. Das heißt, wir tun so, als wäre es eine Skalarmultiplikation. Die Elemente aus L sind Vektoren und wir haben eine Skalarmultiplikation mit Elementen aus K, die in Wirklichkeit so funktioniert wie die Körpermultiplikation in L, aber das vergessen wir mal kurz. Dann kann man L nämlich als Vektorraum auffassen über K. Man hat die ganz normale Addition in L, das ist die Vektoraddition. Und die Skalarmultiplikation ist das, was von der Multiplikation übrig bleibt, wenn man nur Produkte erlaubt, wo ein Element aus L kommt und eins aus K. Das ist so ein bisschen komisch. Man fragt sich, warum will man das? Warum will man da Struktur verlieren? Na, der Witz ist, dass man dann über Dimensionen sprechen kann. Der große Körper L hat dann auf einmal eine Dimension über den kleinen Körper K, nämlich die Dimension als Vektorraum. Das ist irgendwie ganz witzig. Nehmen wir dafür ein neues Wort und dieses Wort heißt Erweiterungsgrad. Der Erweiterungsgrad von L über K ist die Dimension von L, wenn wir L als Vektorraum über K betrachten. Und das ist wie gesagt ein Maß dafür, wie viel größer der Körper L als der Körper K ist. Das funktioniert auch mit Basen und so, das machen wir nachher. Und die Bezeichnung dafür ist das, wir haben etliche Klammern und schreiben dann dazwischen L über K, also L Doppelpunkt K. Und für die Leute, die schon ein bisschen mehr Gruppentheorie kennen, es ist kein Zufall, dass das so ähnlich aussieht wie der Index einer Untergruppe in einer Gruppe. Das ist kein Zufall. Wir definieren das als Erweiterungsgrad von L über K und das ist einfach die Dimension. Klarer, was diese Begriffe sollen. Okay, wir sind im 2, also Beispiel 2.1. Vektorraum über Q endlich erzeugt oder unendlich erzeugt? Oh, das haben wir in der linearen Algebra besprochen. Das ist ganz lange her. Ewig her. Das ist unendlich erzeugt. Da braucht man so ein bisschen Crossover-Wissen Richtung Analysis oder Mengenlehre. Wenn das endlich erzeugt wäre, dann wäre R abzählbar. Denn Q ist abzählbar. Und wenn das endlich erzeugt wäre, hätten wir eine endliche Basis für R über Q. Und dann wäre R auch abzählbar. Ist es aber, wie wir wissen, nicht. Das heißt, der Erwartungsgrad hier ist unendlich. Was haben wir noch? Wir haben noch C über Q. Das ist dann natürlich auch unendlich, denn C ist auch ziemlich überabzählbar. Interessant ist vielleicht noch R über C. Quatsch, C über R, andersrum. R ist der Kleine. C über R. Wie sieht es da aus? Endlich erzeugt, unendlich erzeugt? Ideen? Da ist eine, das freut mich, noch mehr Ideen? Sie dürfen. Erweiterungsgrad 2? Dann müssen Sie mir jetzt aber auch eine Basis sagen, mit zwei Elementen. Super, vielen Dank. Genau so ist es. Man nennt solche Erweiterungen endlich. Erweiterungen mit endlichem Erweiterungsgrad. Es kommt gleich ab nochmal. Ich schreibe das mal so hin, denn ich definiere das erst später. Der Erweiterungsgrad ist 2, denn, naja, genau wie es gerade erklärt wurde. Man kann jede komplexe Zahl schreiben als eine reelle Zahl plus eine reelle Zahl mal i. Das heißt, 1i bildet eine Basis für c über r. Und das ist einfach eine andere Art, sich die komplexen Zahlen vorzustellen. Wenn man möchte, kann man sich die komplexen Zahlen ja vorstellen wie r². Da gibt es einen Vektorraumisomorphismus. Und das passt dann quasi dazu. Gut. Was noch? Oh ja, beim Thema Quotientenkörper haben wir uns einen wunderschönen Körper angeguckt, nämlich QI. Was war das nochmal? Das war die Menge aller komplexen Zahlen, wo real die Imaginärzahl aus Q kommt. Also A plus BI, wobei A B aus Q kommt. Und mit dem Wissen von gerade können Sie mir bestimmt sagen, welchen Erweiterungsgrad QI über Q hat. Indem Sie nämlich einfach sich wieder eine Basis überlegen für QI über Q. Mit dem Beispiel von gerade ist das ganz einfach. Was ist der Erweiterungsgrad? Wer sieht das? Ist keine Fangfrage, wirklich nicht. Was für eine Basis können wir jetzt hinschreiben für QI? Q adjungiert I über Q. Bitte melden, auch wenn Sie sich unterfordert fühlen, denn ich kann bei einigen die Gesichter nicht interpretieren. Da weiß ich nicht, ob es ein "Oh ja, ist mir klar" ist oder ein "Was, ich habe keine Ahnung, was hier passiert". Wer sieht eine Basis? Ah, danke. Ich hätte auch die gleiche genommen. Ja, auch wieder 1 und i. Muss man nicht, es gibt noch andere Basen, aber man kann auch einfach wieder 1 und i nehmen. So, warum ist das relevant und was hat das mit Galois-Theorie zu tun? Dazu schreibe ich einfach ein Polynom hin. Einen Körper zu finden, in dem dieses Polynom 0 Stellen hat, dann könnten Sie natürlich sagen, ja, wir nehmen halt C, wir nehmen die ganzen komplexen Zahlen, da passt das dann schon. Aber wieso, wenn man es nicht muss? Die komplexen Zahlen sind viel zu groß, wenn es einfach nur darum geht, dass dieses Polynom 0 Stellen hat. Dafür reicht der schöne Körper QI, der ist viel kleiner. Und ein Teil der Galois-Theorie beschäftigt sich genau mit dieser Frage. Wenn ich ein Polynom habe aus QX, für das ich in Q keine 0 Stellen finde, wie sehr muss ich dann den Körper vergrößern, um Nullstellen zu finden, so viele wie ich halt brauche, wie schaffe ich es, dass ich den Körper nicht unnötig groß mache? Hier würde ich halt sagen, C ist unnötig groß. Wieso? Jetzt ist auch. Erweiterungsgrad 2 versus Erweiterungsgrad unendlich. Das ist ein ziemlicher Unterschied. Und das ist eins der Leitmotive, wenn man anfängt, jetzt da richtig Theorie zu entwickeln, dann gibt es so Zerfällungskörper und lauter solches Zeug. Das gucken wir uns dann, wenn Sie wollen, im Sommer zusammen an. Und jetzt beweisen wir einfach noch zum Schluss ein paar kleine Resultate, wieder Körpererweiterungen, also zum Beispiel irgendwas über den Erweiterungsgrad. Wir gucken, was sind endliche Erweiterungen, was sind algebraische Erweiterungen, was heißt überhaupt algebraisch sein. Ich möchte Sie nur so ein kleines bisschen neugierig machen und, wenn Sie wollen, die Grundlage legen für Proseminarvorträge, bei denen man so reinschnuppern kann, was passiert da eigentlich. Und dann ist es auch schon wieder vorbei. Hier kommt der Gradsatz. Der Gradsatz ist lineare Algebra. Das heißt, wir können das nochmal zurückversetzen, so vor ungefähr einem Jahr, als wir mit Basen gearbeitet haben, lineare Unabhängigkeit. Ach, war das schön. Das Leben war noch so viel einfacher.
A1 bis AN, ich brauche hier N-Stück,
zu nostalgisch werden und uns komplett in die lineare Algebra zurückversetzen, sollten wir noch mal ganz kurz den kleinen, aber feinen Unterschied bedenken, den wir hier haben. Ja, wir betrachten A und L als Vektorräume. Ja, wir nutzen diese Sprache. Ja, wir benutzen so Wörter wie Basis. Nein, wir vergessen nicht, dass A und L in Wirklichkeit Körper sind. Das heißt, anders als sonst dürfen wir diesmal Vektoren multiplizieren. Denn alles, was sich hier gleich abspielt an Rechnungen, wird immer im großen Körper A passieren. Und das heißt, da können wir immer addieren und multiplizieren, wie wir wollen. Das funktioniert alles. Das war in der linearen Algebra nicht so. Da haben wir mit Ihnen geschimpft, wenn Sie Vektoren multipliziert haben. Wir zeigen erstmal, dass die Produkte dieser A's und B's ein Erzeugnissystem bilden für A über K. Denn wir müssen jetzt ja zwei Sachen nachweisen, lineare Unabhängigkeit, Erzeugnissystem. Wir wollen eine Basis hinschreiben. Und ich fange mal damit an, dass ich Ihnen ein Erzeugnissystem bastle aus diesem Zeug, was da steht. Dafür sei also X aus A beliebig. Na, vielleicht ist jetzt nicht so gut. Vielleicht nehme ich lieber Y. Ich möchte im Moment nämlich jetzt gerade nicht, dass wir ein Polynom bedenken. Sei Y aus A beliebig. Und jetzt versuchen wir das zu basteln. Na, zunächst mal wissen wir ja, dass die Elemente aus A sich schreiben lassen als Linearkombination mit den Elementen A1 bis AN. Mit Koeffizienten aus dem Körper L. Das heißt, wir können da mal was hernehmen. Seien dann L1 bis hin zu LN aus L so, dass wir eine Linearkombination hinschreiben können. Y gleich Summe von 1 bis N LI mal AI. Lineare-Kombination schreiben kann über K mit der Basis B1 bis BM und dann setzen wir das alles ein, werfen das so zusammen und dann steht alles da. Okay. Naja, ich habe die Diagnose schon erzählt. Für jedes I aus der Menge 1 bis N haben wir jetzt so einen Koeffizienten Li, der kommt aus dem Körper L. Die Elemente aus L können wir als Linearkombination mit den Bs schreiben und mit Koeffizienten aus K. Und dann schreiben wir das mal alles so hin. Für jedes I gibt es, ich nenne die Elemente mal Lambda, Lambda I1 und so weiter bis hin zu Lambda IM aus K. Und zwar so, dass man schreiben kann, Li ist die Summe von J gleich 1 bis M über diese Lambda IJ, würde ich sagen, mal die Basiselemente für L über K, die wir hingeschrieben haben, das sind also B, J. So, zweimal Linearkombination hingeschrieben, jetzt setzen wir das ein. Und das mache ich jetzt kurz, denn ich hoffe, dass ihr alle sehen, wie der Hase läuft. Das ist nur lineare Algebra. Jetzt habe ich hier einmal die Summe bei die L, die mal AI und für die LI setze ich jetzt ein, was ich da drüben habe. Dann bekomme ich so eine Doppelsumme. Und habe dann halt Lambda IJ mal BJ mal AI. Tatsächlich sind diese ganzen Reihenfolgen egal, denn das sind alles Elemente aus dem großen Körper A und das ist ein Körper. Und was sehen wir hier? Wir sehen, dass man das Element Y schreiben kann als linear. Wenn wir also einfach nur diese ganzen Produkte hernehmen, dann kriegen wir automatisch ein Erzeugungssystem für A über K. Die Frage ist nur noch, ob das linear unabhängig ist, aber das gucken wir uns im nächsten Schritt an. Gut. Erstmal möchte ich das hier irgendwie festhalten. Diese Produkte, die sind wichtig. Und deswegen kriegen die jetzt einen Namen für alle I aus der Menge 1 bis N und J aus der Menge 1 bis N. Möchte ich jetzt diesem Produkt einen Namen geben, es sei C, I, J, das Produkt AI mal BJ. Und die Menge dieser Cs nenne ich jetzt groß C. Das ist also hier der Witz, dass man das so bezeichnet. Und jetzt sei C die Menge aller C, I, J, wobei die I's und J's halt so sind, wie es sich gehört. Nämlich die eine Dimension mal die andere. Das heißt, wir sind dann wirklich fertig. Wenn wir das gemacht haben, dann war es das. Und die Erzeugniseigenschaft haben wir schon. Wir brauchen nur noch die lineare Unabhängigkeit. Erzeugniseigenschaft schon abgehakt. Das steht hier. Man kann y, so ein beliebiges y aus a, so als Linearkombination schreiben. Fertig. Das ist die Erzeugniseigenschaft. Jetzt kommt die lineare Unabhängigkeit. Lineare Algebra. Was machen wir? Wir nehmen den Nullvektor, schreiben den als Linearkombination und versuchen zu zeigen, dass die Koeffizienten alle Null sind. Der Nullvektor ist in diesem Fall einfach die Null des Körpers A. Und jetzt nehmen wir uns ganz viele Leute her, ganz viele Koeffizienten. Sein, wie sollen die alle heißen? Lambda 1, 1 und so weiter bis Lambda n mal m. So viele brauche ich, denn so viele Elemente sind in der Menge C. Die seien aus K. So. Und die Bezeichnung habe ich jetzt so gewählt, damit man gleich, wenn man die Summe bildet, gut auseinanderhalten kann, wie die nummeriert sind. Die seien jetzt so, dass die 0 des Körpers A sich schreiben lässt als Linearkombination. Jetzt brauche ich irgendwas. Ich gehe einfach über I und J gleichzeitig, dann kann ich diese Bezeichnung hier benutzen. I und J. I geht von 1 bis N und J geht von 1 bis M. Und dann habe ich hier immer Lambda I J mal C I J stehen. Das ist für mich jetzt gerade einfacher fürs Denken, als wenn ich die Elemente von 1 bis N mal M durchnummeriere und mir dann hier nochmal neue Bezeichnungen und einen neuen Laufindex ausdenken muss. Okay, jetzt haben wir das hier also so und wir teilen das jetzt auf, denn der Witz ist ja, dass wir wissen, wie diese C, I, J sich ursprünglich mal zusammengesetzt haben. Die sehen nämlich so aus und dann rechnen wir in zwei Schritten und benutzen, dass die A's eine Basis bilden an der richtigen Stelle und dass die B's eine Basis bilden an der richtigen Stelle. Das ist jetzt der einzige Trick, den wir brauchen. Wir schreiben das also wirklich mal als Doppelsumme. Dasselbe wie die Doppelsumme, I geht von 1 bis N, beziehungsweise J geht von 1 bis M, über diese Lambda IJ mal CIJ. Und die CIJ teile ich auf. Jetzt schreibe ich das nicht mehr so ausführlich hin, ich schreibe nur I und J. schreibe ich als AI mal DJ und dann klammere ich so, dass man sieht, was passiert. Und zwar klammere ich hier einmal so und habe Lambda IJ mal DJ. Und draußen ist noch das AI für die zweite Summe. Warum mache ich das so? Na, weil das hier jetzt Elemente sind aus L mit Koeffizienten aus K. Und diese Sachen sind jetzt Koeffizienten aus L für die Elemente AI, die eine Basis bilden für A über L. Hier steht also jetzt eine Linearkombination mit diesen Basiselementen AI und die Koeffizienten sind diese Summen und diese Koeffizienten kommen aus L. Da aber die A's eine Basis bilden über L, müssen jetzt diese Koeffizienten alle 0 sein. Basen sind ja unabhängig. Das heißt, diese Rechnung zeigt, dass diese einzelnen Summen hier immer 0 sein müssen. Und dann mache ich den gleichen Trick nochmal. Ich sehe also, jede solche Summe ist 0. Die B's bilden aber eine Basis über K. Diese Koeffizienten kommen aus K, also müssen die auch alle 0 sein. Fertig. Das sind so zwei Schritte. Eigentlich nur lineare Algebra. Dann gucken wir uns jetzt noch ein paar ganz besondere Arten von Erweiterungen an, die uns dann später in der Galois-Theorie häufig über den Weg laufen. Und wir beweisen noch ein kleines Lemma. Dieses Lemma soll nur dazu dienen, Ihnen so ein, zwei typische Argumente zu zeigen. Und dann ist das Kapitel schon zu Ende. Aber es gibt eine Diskussionsaufgabe, vielleicht haben Sie die schon gesehen. Es gibt eine Diskussionsaufgabe, wo man sich auch nochmal mit dem Thema beschäftigen soll, vor allem mit diesem Aspekt des Nullstellenfindens. Das ist eine Diskussionsaufgabe. Okay, los geht's. Wir gucken uns ein paar besondere Erweiterungen an, die Erweiterung Q adjungiert I ist ein Beispiel für etwas, was jetzt zuerst kommt. Man nimmt nämlich einen Körper, den man schon kennt, und hängt einfach noch ein paar Elemente aus einem größeren Körper dran und guckt sich dann den kleinsten Teilkörper an von dem großen Körper, der den Grundkörper und die drangehängten Elemente enthält. Das heißt, wir nehmen hier eine Teilmenge M von L und dann bezeichnet K runde Klammern M, und da sagen wir adjungiert, K adjungiert M. Das bezeichnet den Durchschnitt aller Teilkörper von L, die sowohl den Grundkörper K als auch die Menge M enthalten. Bitte nicht vergessen, wir haben die Voraussetzung, dass L über K eine Farberweiterung ist. Das heißt, K ist sowieso schon ein Teilkörper von L. Und dann kommen halt noch die Elemente aus M mit dazu. Wir sehen natürlich auch ein Beispiel nachher. Wir haben auch schon welche gesehen. Es gibt eine vereinfachende Schreibweise, wenn man M explizit als Menge hinschreiben kann, sowas wie x1 bis xn oder so, dann schreibt man die Elemente da einfach hin. Das ist so wie beim Erzeugnis von Vektoren oder beim Erzeugnis von Gruppenelementen oder irgend sowas. Das heißt, wir haben eine Notation, ist wie so eine Menge A1 bis AN. Insbesondere könnte es ja einelementig sein. Dann schreiben wir einfach K und dann in runden Klammern diese Elemente und die Mengenklammern lässt man weg. Das ist eine vereinfachende Notation. Naja, so ein Ding ist immer ein Durchschnitt von Teilkörpern und deswegen ist es selbst ein Körper. Und in dem Spezialfall, wo man hier nur ein Element dranhängt, nennt man die Körpererweiterung einfach. Einfach, weil eben nur ein Element drangehängt werden muss, um die Erweiterung zu bekommen. Ausführliche Definition. L über K heißt endlich, genau dann, wenn der Erweiterungsgrad endlich ist. Das haben wir heute schon ein paar Mal benutzt. Was kann man sich hier so für Kombinationen vorstellen? Na, es gibt einfache Erweiterungen, die endlich sind, zum Beispiel Q Atomiert I, das ist eine einfache Erweiterung, denn da steht hier nur das Element I. Und die ist auch endlich, denn wir haben uns vorhin überlegt, Q Atomiert I über Q hat Erweiterungsgrad 2. Es gibt aber auch unendliche einfache Erweiterungen. Und das werde ich jetzt nicht beweisen, aber einfach nur, damit Sie sehen, was da so passiert. Wenn Sie sowas nehmen wie Pi oder E oder so, also so eine komische reelle Zahl, und wenn Sie dann die einfache Erweiterung bilden, Q atomiert diese Zahl, zum Beispiel Q atomiert Pi, dann bekommen Sie eine einfache Erweiterung, nämlich Q atomiert Pi über Q, aber die ist nicht endlich, sondern unendlich. Okay, was haben wir noch? Oh, algebraisch, das ist auch toll und hat was damit zu tun, was ich gerade erzählt habe. Ein Element, ich mache mal Pünktchen, A aus L, heißt algebraisch über K, genau dann, wenn man A schreiben kann, oder wenn A Nullstelle ist von einem Polynom mit Koeffizienten aus K, und dieses Polynom darf nicht das Nullpolynom sein, das ist sozusagen geschummelt, da ist ja alles eine Nullstelle. Thank you. erzähle Ihnen das aus mehreren Gründen. Das sind alles sehr interessante Begriffe und man sollte sie mal gehört haben. Aber vor allem möchte ich jetzt noch ein kleines Lemma beweisen, nach zweimal Beispielen. Und dieses kleine Lemma sagt uns, dass jede endliche Erweiterung automatisch algebraisch ist. Oder anders gesagt, wenn Sie eine Körpererweiterung haben und wenn Sie dann im großen Körper ein Element finden, was transzendent ist über den kleinen, dann muss diese ganze Körpererweiterung schon unendlich sein. Und das finde ich so spannend, dass ich Ihnen das gerne noch zeigen möchte zum Abschluss dieses Kapitels. Vorher zwei, drei Beispiele zu den Wörtern, die wir gerade gesehen haben. C bekommt als R adjungiert I. Das ist also eine einfache Erweiterung. So. Ob das auch algebraisch ist, wissen wir noch nicht. Wir wissen es gleich nach dem nächsten Lemma. Aber wir wissen schon mal, dass das Element I aus C algebraisch ist über R, denn es ist ja eine Nullstelle von x² plus 1. Und das ist ein schönes Polynom mit reellen Koeffizienten und es ist nicht das Nullpolynom. Genauso kann man sich angucken, Q adjungiert I über Q. Das ist auch eine schöne, einfache Körpererweiterung aus dem gleichen Grund, denn das Polynom x² plus 1, von dem I eine Nullstelle ist, ist nicht das Nullpolynom und hat Koeffizienten aus Q. Schreiben wir das vielleicht mal hin. I ist algebraisch über Q, denn x² plus 1 aus Qx ist nicht 0, nicht das Nullpolynom, und hat I als Nullstelle. Kennen ja schon ein paar Beispiele. Wurzel 2 ist auch so eine typische kleine algebraische Zahl, hat das Polynom x² minus 2 zum Beispiel, was man da nehmen könnte, ist nicht das Nullpolynom, hat Wurzel 2 als Nullstelle. Okay, das heißt, es gibt so gewisse Zahlen, bei denen man sofort sieht, indem man sofort so ein Polynom hinschreibt, dass die algebraisch sind. Es gibt aber auch Zahlen, bei denen es wesentlich schwieriger zu sehen ist, wie das funktioniert. Und ein Thema in der Galois-Theorie ist dann, wie man solche Polynome finden kann, dann will man diese Polynome noch beim möglichst kleinen Grad haben. Das gibt dann wieder so ein Konzept von Minimalpolynomen und so. Das kommt dann alles. Vielleicht reicht das sogar hier als Beispiele. Möchte jemand noch für irgendwas ein zusätzliches Beispiel haben? Okay, dann gucken wir uns jetzt das Lämmerchen an. Lämmer 2, 4. Jede endliche Körpererweiterung ist algebraisch, oder anders gesagt, ist L über K endlich, so ist L über K auch algebraisch. Und der Beweis ist kurz und verwendet auch wieder so ein paar Ideen aus der linearen Algebra. Was machen wir dann nämlich, oder vielleicht formulieren wir es nochmal anders. Wenn es eine endliche Basis gibt von L über K, wenn man also jedes Element aus L als endliche Linearkombination schreiben kann, Elementen aus L und Koeffizienten aus K, dann ist auch jedes Element von L Nullstelle eines Nicht-Null-Polynoms mit Koeffizienten aus K. Das ist der Zusammenhang, den wir da eigentlich beweisen. Na okay, wir nehmen mal den Erweiterungsgrad her, der ist endlich, und wir nehmen uns dann wissen wir, dass eine K-Basis von L genau so viele Elemente hat. Sei also N der Erweiterungsgrad, dann wissen wir jetzt, bilden dann eine linear unabhängige, eine linear abhängige Menge, Entschuldigung, über K. Und das werden wir jetzt brauchen, denn jetzt machen wir einfach Folgendes. Wir nehmen uns ein Element, sei A, aus L, wir nehmen uns ein Element aus L her. Und jetzt gucken wir uns Potenzen davon an. Man kann in dem Körper L ja Potenzen bilden. Und wir nehmen jetzt einfach mal zwei Potenzen her. Seien K und M aus der Menge, sagen wir mal 1 bis M. Und die sollen verschieden sein, also zum Beispiel K kleiner als M. Und wir gucken, was passiert, wenn A hoch K dasselbe ist wie A hoch M. Angenommen, A hoch K ist dasselbe wie A hoch M. Naja, was ist dann los? Oder was heißt angenommen? Oder zuerst sei das so, das ist einfach ein Fall, der möglich ist. Ja, aber dann ist A Nullstelle des Polynoms x hoch m minus x hoch k. Und das ist nicht das Nullpolynom, weil ja m und k verschieden sind. Und das ist ein Polynom aus kx. Denn die Koeffizienten, die hier stehen, sind einfach 1. Also ist A algebraisch. So, das war der erste Fall. Jetzt kommt der zweite Fall, wenn das nicht so ist. Andernfalls, naja, wenn immer für solche Pärchen diese Potenzen von A verschieden sind, also das ist der Fall, bei dem wir dann landen, andernfalls betrachten wir einfach die Menge dieser Potenzen. Sagen wir also, die 1 des Körpers L, A und so weiter bis A hoch N. Ah, ich erlaube mal hier noch die 0. Da muss ich kein extra Argument dafür machen. Ich erlaube hier noch die 0. Das ändert hier nur insofern was, als dann hier 1 stehen könnte. Für das Polynom ist das egal. Bei dem Polynom steht dann ja auch einfach nur da 1 und das ist kein Problem. Okay, wir betrachten jetzt diese Menge. Wenn es niemals passiert, dass hier zwei Elemente gleich sind, so wie vorher in dem Fall, dann heißt das ja, die sind alle paarweise verschieden. Aber das sind insgesamt ja n plus 1 Stück, richtig? Diese Menge ist dann also linear abhängig. Könnten wir wieder den Fall von vorher benutzen. Sonst Fall um. Und das heißt, dass wir eine Linearkonversion hinschreiben können für 0 mit Koeffizienten aus dem Körper, die nicht trivial ist. Wo also irgendwo ein Koeffizient ist, der nicht 0 ist. Und das liefert uns dann das gewünschte Polynom, von dem A 0 Stelle ist. Das ist das letzte Argument, was wir noch hinschreiben. Na gut, nehmen wir uns so eine Linearkombination her. nicht trivial heißt, irgendein Koeffizient ist nicht null. Das heißt, ich finde hier solche Koeffizienten, die nicht alle null sind und so, dass man das beschreiben kann. Und dann ist klar, wie das Polynom aussieht. Ich nehme einfach das Polynom b0 plus b1 mal x plus und so weiter bis bn mal x hoch n. Dann kommen die Koeffizienten aus k. Und wenn man a einsetzt, kommt 0 raus und es ist nicht das Nullpolynom. Das war's. So klar ist, wie man bei einer Körpererweiterung zeigen kann, dass sie algebraisch ist. Denn theoretisch muss man ja jedes einzelne Element aus dem großen Körper in die Hand nehmen. Und die Endlichkeit liefert uns ein ganz einfaches Kriterium, wie man auf eine algebraische Körpererweiterung kommt. Und diese Konstruktion, wie man das Polynom findet, fand ich auch ganz witzig. Deswegen wollte ich mit diesem Lemma den kompletten Teil über Körpererweiterung beschließen. Und damit schließe ich auch diesen ersten Teil der Vorlesung, den wir tatsächlich, kaum zu glauben, in 10 Wochen geschafft haben. Yay!